Liebe Gemeinde, der Name ist ja schon sprichwörtlich geworden, Hiob. Er steht für Unglück, für Trauer, für Anfechtung und Leid. Wenn jemand sagt, ein Mensch erhält eine Hiobsbotschaft, dann bedeutet das, ihm wird etwas sehr Schreckliches mitgeteilt. Ich weiß nicht, wie das ist für einen Menschen, wenn man mit seinem Namen nur solche ganz finsteren Assoziationen verknüpft. Jedenfalls kenne ich niemanden, der seinen Sohn Hiob genannt hat. Obwohl Hiob doch eigentlich so ein vorbildhafter, frommer Mensch war. Die Erzählung von Hiob widmet sich der Frage nach dem Leid. Ein gerechter Mensch, gerecht wie sonst kein anderer, erfährt großes Leid, das man sich schrecklicher kaum ausdenken kann. Genau genommen gibt es ja gar nicht die Frage nach dem Leid. Es gibt verschiedene Fragen und es macht einen Unterschied, mit welcher Frage wir uns beschäftigen. Die eine Frage ist, woher kommt das Leid? Was ist sein Ursprung? Eine andere ist, welchen Zweck hat das Leid? Wozu dient es? Kann es irgendwo zu dienen? Wie ist Leid zu erklären? Und wenn Menschen dann an Gott glauben, dann stellen sie auch die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Und wozu schickt er mir solches Leid? Wozu lässt er mich das erfahren? Diese ganzen Fragen werden zwar im Buch Hiob auch gestellt, sie werden umkreist, drängen sich immer wieder in das Blickfeld, sie sind aber eigentlich gar nicht die Frage des Hiob-Buchs. Diese Erzählung, wenn wir diese Fragen stellen, dann finden wir im Hiob-Buch zwar einige Antworten, aber keine davon stellt so richtig zufrieden. Immer wenn eine Antwort gefunden ist, wird sie auch sofort wieder in Frage gestellt. Die Hiob-Erzählung widmet sich vor allem der Frage, wie geht man mit Leid um? Wie geht man mit Leid um? Und das ist doch die Frage, die Menschen im Leid wirklich beschäftigt. Wie kann man mit Leid leben? Wenn man es schon nicht vermeiden kann, dann will ich doch wenigstens wissen, dass ich damit leben kann. Es klang schon an, es ist heute der erste Sonntag in der Passionszeit. In diesen Wochen, da versuchen wir dem Leiden irgendwie auf die Spur zu kommen. Sicher nicht jeden Sonntag, aber immer wieder wird das Thema sein, das Leid und das Leiden Jesu Christi. Ich mache mir heute Gedanken zu diesem Thema, zu dieser Frage, anhand eines Textes aus dem Hiob-Buch. Es ist ein Anfang. Und ich lese den Abschnitt mal durch. Er steht in Hiob 2, die Verse 1 bis 10. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Gottessöhne, um vor dem Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan, um vor den Herrn hinzutreten. Da sprach der Herr zum Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn, die Erde habe ich durchstreift, hin und her. Der Herr sprach zum Satan, hast du auf meinen Knecht Hiob geachtet? Seinesgleichen gibt es nicht auf der Erde, ein Mann untadelig und rechtschaffen. Er fürchtet Gott und meidet das Böse. Noch immer hält er fest an seiner Frömmigkeit, obwohl du mich gegen ihn aufgereizt hast, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sagte, Haut um Haupt. Alles, was der Mensch besitzt, gibt er hin für sein Leben. Doch streck deine Hand aus und rühre an sein Gebein und Fleisch. Wahrhaftig, er wird dich ins Angesicht fluchen. Da sprach der Herr zum Satan, Gut, er ist in deiner Hand. Nur schone sein Leben. Der Satan ging weg vom Angesicht Gottes und schlug Hiob mit bösartigem Geschwür von der Fußsohle bis zum Scheitel. Da nahm der sich eine Tonscherbe, um sich damit zu schaben, während er mitten in der Asche saß. Seine Frau sagte zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Preise Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, wie eine Törin redest du so. Nehmen wir das Gute aus Gottes Hand, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Ihr habt es gemerkt, wir befinden uns im zweiten Kapitel dieses Buches. Das ist nicht der Anfang der Geschichte. Da stellt sich vielleicht die Frage, was ist bisher geschehen. Ja? Will man eine Erzählung verstehen, dann kann man ja nicht in der Mitte beginnen. Man muss von vorne lesen. Und jetzt kann ich beruhigen. So viel ist gar nicht geschehen. Im Grunde habt ihr noch nicht viel verpasst. Im ersten Kapitel geschah fast das Gleiche, was sich jetzt auch hier im zweiten Kapitel abspielt. Und doch ist eine Menge geschehen. Denn Hiob hat bereits unfassbares Leid erfahren, bevor dann der Satan hier zum zweiten Mal mit seinem Anliegen zu Gott kommt. Diese beiden Kapitel, Hiob 1 und 2, die gleichen sich sehr. Die Himmelsszenen, das Gespräch Satans mit Gott, das gab es alles vorher auch schon im ersten Kapitel. Zum Teil ist das tatsächlich wörtlich gleich. Und auch das, was dann geschieht, Hiob erfährt unfassbares Leid und er geht eigentlich recht gelassen damit um. Es geschieht fast das Gleiche zweimal hintereinander. Ganz zu Beginn des Buchs wird uns Hiob als untadelig gerechter Mensch vorgestellt. Er fürchtet Gott und er ist durch und durch rechtschaffen. Außerdem ist er unbeschreiblich reich gesegnet. Er hat 7 Söhne und 3 Töchter, 11.000 Tiere, das war damals unvorstellbar, viel Kleinvieh, Kamele, Rinder, Eselin und natürlich, anders geht es dann auch gar nicht, eine große Zahl Knechte. Hiobs Familienleben ist so harmonisch, wie es nur sein kann. Die Kinder laden regelmäßig zu Festen ein, zu denen sie sich dann gegenseitig einladen, aber natürlich auch eine ganze Menge anderer Gäste. Familie Hiob ist fromm, reich gesegnet, feiert gerne, sie sind bei allen hoch angesehen und sie haben sich lieb. Dann spielt sich auch im ersten Kapitel so eine Himmelsszene ab, wie wir sie gerade gelesen haben, die sich kaum unterscheidet. Und nach dieser Himmelsszene stürzen die Hiobsbotschaften auf Hiob ein. Die Überbringer der Botschaften reichen sich die Klinke in die Hand. Wenn einer noch im Raum ist, kommt schon der nächste rein. Sie berichten einer nach dem anderen. Sabäer kamen, raubten Rinder und Eselin und erschlugen die Knechte, die auf sie aufpassten. Ein Feuer von Gott kam vom Himmel und verzehrte die Schafherden und die Knechte. Chaldäer haben die Kamele geraubt und alle Knechte erschlagen. Deine Kinder waren zusammen und haben gefeiert. Da kam ein Sturm, ließ das Haus einstürzen und alle wurden tot darunter begraben. Den fabelhaft reichen und gerechten Hiob ereilt innerhalb weniger Minuten ein Unheil, wie es nur im Buche stehen kann. Auf einmal hat er nichts mehr. Und was tut Hiob? Verliert er seinen Glauben? Flucht er Gott? Behält der Satan recht? Hiob steht auf, zerreißt sein Gewand und schert seinen Kopf, ein Zeichen der Trauer. Und dann wirft er sich zu Boden und betet Gott an. Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Beim Lesen merken wir das. Hiob ist fast zu gerecht, um ein wirklicher Mensch zu sein. Der gerechteste von allen, wird es gesagt. Sein Leid ist zu groß und ereignet sich zu plötzlich, um irgendwie realistisch zu sein. Es fällt mir schwer, mich da einzufühlen, weil das so unwirklich erscheint. Und dann diese Himmelsszenen, wer kann denn erzählen, was im Himmel geschieht? Das Buch Hiob ist eine Lehrerzählung. Es hat sich nicht so zugetragen und doch vertritt die Erzählung den Anspruch, auf ihre Art wahr zu sein. Das ist eine weisheitliche Erzählung von einem maximal gerechten Menschen, maximal gesegnet, dem maximal großes Leid widerfährt. Und dieser Mensch geht maximal gut mit diesem Leiden um, zumindest aus Sicht derer, die diese Geschichte erzählen. Sie erzählen von Hiob, damit wir davon lernen können. Und mal schauen, ob wir auch davon lernen können, wie Hiob hier mit dem Leid umgeht. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Himmelsszene erst einmal irritiert. Ich finde sie zumindest sehr ungewohnt und befremdlich. Wie kommt man auf so etwas? Woher kommt die Vorstellung, dass Gott Söhne um sich hat, die er zu einer Ratsversammlung zusammenruft. Und was macht der Satan unter den Söhnen Gottes? Er ist ein Sohn Gottes, so wie Jesus Christus. In einer Lehrerzählung sind erzählerische Kunstgriffe erlaubt. Es wird eine Szene erzählt, um daran etwas zu verdeutlichen. So etwas ist den Menschen in der orientalischen Welt zu dieser Zeit sehr vertraut. Man erzählte Himmelsszenen, man erzählte von Göttern und von Söhnen der Götter und auch, dass der Satan einer von ihnen ist. Das gab es alles schon, das ist bekannt aus der Umwelt, das hat man sich aus der Umwelt abgeguckt. Hier stellt sich jemand den Himmel so vor, da thront Gott und Gott wird von einem Hofstaat umgeben. Die Gottessöhne, das sind seine Untergebenen, sein Hofstaat, seine Berater. Und da spielt es jetzt keine Rolle, dass die Söhne von Gott gezeugt worden sind. Darum geht es in der Geschichte gar nicht. Wichtig ist, dass die Söhne Gottes Gott untergeordnet sind. Sie haben in Gott ihren Ursprung. Sie sind im doppelten Sinne Nachkommen. Sie kommen erst nach ihm. Sie sind ihm untergeordnet. Also versammelt Gott hier seinen Hofstaat. Alle, die hier zusammenkommen, versammeln sich um seinen Thron und Gott sitzt auf dem Thron. Er alleine hat das Sagen. Die anderen sind untergeordnet. Sie dürfen beraten, aber sie sind ihm untergeordnet. Und auch der Satan ist ihm untergeordnet, das ist wichtig. Er ist nicht etwa Gottes Gegenspieler, er rangelt nicht mit Gott. Das würde seine Kompetenzen weit überschreiten. Er darf nur tun, was Gott ihm erlaubt. Und er darf es nur in dem Rahmen tun, den Gott ihm steckt. Er tanzt Gott nicht auf der Nase herum. Er führt nur das aus, was Gott, warum auch immer, vorgesehen hat. Gott allein ist der Herr. Er ist souverän. Und will man dann irgendjemanden verantwortlich machen für das, was geschieht, dann ist das Gott. Und er will verantwortlich sein. Ich glaube, diese Erklärung ist ganz nötig, denn diese Szene im Himmel, die kann ja irritieren und es muss klar sein. Im jüdischen und im christlichen Glauben ist Gott allein souverän. Er hat keinen Gegenspieler, weder andere Götter noch den Satan. Das hat direkt mit unserer Frage zu tun. Wie geht man mit dem Leid um? Wie geht Hiob mit dem Leid um? Was können wir von ihm lernen? Hiob sieht den Ursprung seines Leids bei Gott und nicht beim Satan. Hiob macht ja auch die Sabäer und die Chaldäer nicht verantwortlich. Die haben doch eigentlich die Herden geraubt und die Knechte erschlagen. Er nennt sie aber mit keinem Wort. Das, was ihm widerfährt, empfängt Hiob von Gott. In Gott sieht er den Ursprung. Gott hat ihn gesegnet und ihm gegeben, was er besaß. Dafür war er dankbar. Jetzt nimmt Gott es ihm wieder. Natürlich, er hätte ihn auch bewahren können. Warum hat er eigentlich nicht? Nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen, sagt Hiob. Da kommt man ins Stocken, oder nicht? Gott ist doch gut. Gott kann doch nur Gutes geben. Kann auch Böses von Gott kommen? Gemeint ist ganz sicher nicht, dass Gott böse handelt, dass er Böses tut, das nicht. Aber er schickt Übles, so heißt es hier, Böses. Das schmerzt. Ist das so, dass Gott uns Übles schickt? Das ist doch kaum vorstellbar. Der gute Gott schickt doch nichts Böses, oder doch? Nur wo sollte es sonst herkommen, wenn Gott allein der Herr ist? Ganz ehrlich, ich bin ratlos. Ich merke, dass ich hier mit meinem Denken komplett an meine Grenzen stoße. Schon vorher, als Hiob seine Kinder und seinen Besitz genommen wurde, da hatte er ja ganz Ähnliches gesagt. Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ist das nicht ein bisschen einfach? So kann ein Mensch doch nicht mit dem Tod der Kinder umgehen. Damit tue ich mich schwer. Wie kann er so einfach sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt? Man kann doch nicht zu allem, was einem widerfährt, einfach Ja und Amen sagen. In Syrien und der Türkei verlieren in wenigen Minuten Menschen ihre Lieben und ihr Zuhause. In der Ukraine, im Jemen, im Südsudan, im Osten des Kongos toben Kriege teilweise schon seit Jahrzehnten. Menschen tun Menschen Schreckliches an. Kann man da einfach sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn? Ist das nicht herzlos? Man kann es doch nicht sich so einfach machen. Nein, das ist sicherlich nicht einfach. Das geht tief. Und ganz in die Tiefe reichen wir nicht. Woher kommt das? Wie ist das zu erklären? Warum lässt Gott solche Ungerechtigkeiten zu? Das ist doch schrecklich, das ist schwer zu ertragen. Diese Reaktion des Hiob mag ganz einfach klingen, fast ein bisschen naiv, aber es ist ganz sicher nicht leicht, das Leid so aus Gottes Hand zu nehmen, fast vertrauensvoll. Dazu gehört große Stärke. Was muss ein Mensch für einen Glauben haben, dass er so sprechen kann? Und ich stelle mir wirklich die Frage, ist das richtig, so zu sprechen? Ist das gut, so mit dem Leiden umzugehen? Ist das wirklich die maximal gute Antwort, wie ein Mensch das Leid nehmen kann? In dieser Erzählung wird ja noch so eine Prüfungsgeschichte daraus. In den Himmelsszenen wird eine Glaubensprüfung beschrieben. Satan testet Hiob aus und das mit Gottes Einverständnis. Was ist das für ein Gott, der sich auf so ein Spiel mit dem Satan einlässt? Und jetzt könnte man so aus christlicher Perspektive auch verleitet sein, diese Prüfung mit dem jüngsten Gericht zusammenzumischen. Besteht Hiob und bleibt gläubig, dann besteht er im Gericht. Verliert er seinen Glauben? Dann nicht? Das ist ein schrecklicher Gedanke. Erst wird Hiob alles genommen. Wie es gelingt ihm jetzt nicht, seinen Glauben zu bewahren, denn sonst klagt Satan ihn bei Gott an. Mit Recht. Daran will ich nicht glauben und daran kann ich auch nicht glauben. Das wäre grausam. Das Buch Hiob stammt aus einer Zeit, in der Menschen sich noch keine Gedanken über das jüngste Gericht gemacht haben. Sie haben sich nicht für das interessiert, was nach dem Tod kommt. Sie haben diese Grenze einfach zugelassen. Darüber wissen wir nichts. Diese Szene ist so nicht zu verstehen, zum Glück. Hiob wird auf die Probe gestellt. Sein Gottvertrauen soll sich bewähren. Vertraut er Gott nur so lange, wie es ihm gut geht? Oder ist er bereit, ihn auch dann noch zu ehren, wenn ihm das Gute genommen wird? Fürchtet er Gott, weil Gott Gott ist? Oder reicht seine Gottesfurcht nur so weit, wie es ihm gut geht? Menschen geraten in solche Lagen. Menschen erleben solche Situationen. Der Glaube wird auf die Probe gestellt. Und ich bin sicher, einigen hier ist das schon bekannt. Die haben so etwas schon erlebt. Dass Hiob sich in dieser Situation sein Vertrauen in Gott bewahrt, davon hat er selber etwas. Hiob wird nicht an Gott irre. Er kehrt ihm nicht den Rücken. Er bewahrt sich sein Vertrauen in Gott. Er hat erfahren, wie Gott ihn gesegnet hat. Er hatte Gott doch so viel zu verdanken. Und jetzt hat er nichts mehr. Wenn er jetzt auch noch sein Vertrauen in Gott verlieren würde, was hätte er dann überhaupt noch? Was würde ihm noch bleiben, wenn er auch Gott nicht mehr hätte? Er hält an Gott fest. Das ist nicht leicht. Und manchmal ist das schrecklich schwer. Aber das ist das Einzige, was ihm bleibt. Welche Alternative hätte er? Man wird so leicht zynisch und bitter, wenn man den Glauben an alles verliert. Das wäre sicher nicht besser. Dass Hiob sich seinen Glauben an Gott bewahrt, ist sein einziger Halt, der ihm in dieser Lage bleibt. Er besteht die Glaubensprüfung für sich, damit er nicht den Boden unter den Füßen verliert. Damit er sich ein Stück Zuversicht bewahren kann. Das leuchtet mir ein. Es ist gut, dass Hiob an seinem Glauben festhält, für ihn. Es ehrt Gott und es gibt Hiob Halt. Aber muss man deshalb treu zu allem Ja und Amen sagen? Man kann doch nicht alles so still erdulden, wie das der Hiob hier tut. Was macht das denn mit der Seele? Die will doch auch zu Wort kommen. Die will ihre Zweiflung und ihre Wut doch herausschreien können. Das muss sein. Wenn wir im Hiob-Buch weiterlesen, dann lernen wir Hiob noch ganz anders kennen. Das Buch besteht aus zwei Teilen. Die eigentliche Erzählung, die ist recht knapp. Sie umfasst gerade die ersten beiden Kapitel und die letzten Verse am Ende des Buches. Aber das Buch hat mehr Umfang als drei Kapitel, sondern 42 Kapitel. Der größte Teil des Hiobsbuchs, das sind Reden, poetische Reden, Gedichte. Und da geht es nicht so ruhig und gelassen zu. Da wird gestritten, da wird geklagt, da wird gekämpft und geschimpft. Da melden sich Freunde des Hiob zu Wort. Sie versuchen, diese großen Fragen nach dem Leid zu erklären. Warum und wozu schickt Gott denn solches Leid? Wir sind Sünder. Hiob, du bist Sünder. Da muss irgendeine Schuld sein und Gott straft diese Schuld. Na, vielleicht ist es auch eine Erziehungsmaßnahme Gottes. Der will dir damit etwas zeigen. Und Hiob wehrt immer wieder eins nach dem anderen ab und sagt, eure Erklärungen helfen mir nicht. Sie treffen nicht auf mich zu, das hilft mir nicht weiter, es tut sogar weh. Hiob wehrt einen Ratschlag nach dem anderen ab. Leidenschaftlich wehrt er sich dagegen. Ihn trifft das Leid unverdient, da ist er sicher. Er hat keine Schuld. Was ist das für ein Gott, der mich grundlos so schlägt? Hiob bittet seine Freunde, seid ihr bitte nicht so grausam mit mir, wie Gott es ist. Und schließlich nennt er Gott sogar einen Tyrann. Eigenartig, wir haben gerade Hiob als stillen Dulder kennengelernt, hier ist er ganz anders. Er verschafft seiner Wut und Entrüstung Raum. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Und wie reagiert Gott darauf? Am Ende gibt er Hiob recht. Er sagt zwar nicht, ja richtig, du hast recht, Hiob, ich bin ein Tyrann, aber er sagt am Ende, Hiob hat recht geredet. Es ist richtig, dass Hiob so ehrlich, so wie es ihm auf der Seele brennt, vor Gott tritt. Er hätte Gott ja auch den Rücken kehren können. Er hätte gar nichts mehr zu sagen brauchen. Er hätte stillbleiben können und sagen, mit dem Gott bin ich fertig. Er hätte mit Gott abschließen können. Aber das tut er nicht. Er streitet mit Gott und er hält an Gott fest. Er hat ihm noch etwas zu sagen. Und wenn es nur seine Wut und seine Entrüstung ist. Und darin passen nämlich diese beiden Teile des Buches zusammen. Die Erzählung und die Reden. Der stille Dulder Hiob und der streitlustige Hiob. Hiob hält an Gott fest. Das ist weise. Ich finde das ungeheuer weise. Man merkt, dass diese beiden Teile des Buches nicht so richtig zusammenpassen. Es sind zwei verschiedene Stile. Der Hiob der Erzählung hat einen ganz anderen Charakter als der Hiob in den Reden. Und es gibt auch sachliche Spannungen zwischen beiden Teilen. Und das liegt auf der Hand, dass es hier offenbar zwei verschiedene Hiob-Geschichten gibt, die sich die Leute erzählt haben. Die einen Leute haben eher die erzählt und die anderen eine andere Geschichte. Ursprünglich gehörten diese Geschichten wohl nicht zusammen. Sie passen nicht zueinander. Aber beide Geschichten enthalten ihre eigene Weisheit. Aus der Erzählung lernen wir, Freud und Leid aus Gottes Hand zu nehmen und vertrauensvoll an Gott festzuhalten, denn das gibt Halt. Und aus den Reden lernen wir, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das zu sagen, was auf der Seele brennt, das ist so wichtig, damit die Seele gesund bleibt. Und das ist wichtig, auch um an Gott dran zu bleiben. Und dann gibt es diese Leute, die diese beiden Geschichten kannten und so verschieden sie auch sind, die diese beiden Geschichten miteinander verbunden haben. Das war ihnen offenbar wichtig. Der stille Dulder Hiob, der fast schon naiv alles Schicksal aus Gottes Hand nimmt. Und der streitlustige Hiob, der sich von der Seele redet, was ihn bewegt. Erst wenn wir beide kennen und von beiden lernen, wird etwas Ganzes daraus. Das ist heilsam, wenn ein Mensch von beiden lernt und beides miteinander vereinen kann. Damit wird man nicht fertig. Das versetzt in Unruhe. Das wühlt auf. Aber wir bleiben an Gott dran. Und das ist heilsam. Amen.